Heute ist Freitag, der 13. Februar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. In Deutschland gibt es Kritik an der Entscheidung, die freiwilligen Integrationskurse einzustellen. Danach werfen wir einen Blick auf eine Abstimmung im US-Repräsentantenhaus, die US-Präsident Trump nicht gefallen hat. Anschließend geht es um den Safe America Act und welche Folgen das für die kommenden Wahlen haben könnte. Ja, und dann sprechen wir auch noch über die Entwicklungen im Gerichtsprozess gegen Marine Le Pen. Ganz schön viel los, deswegen brauchen wir zum Schluss die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz, ganz herzliche Grüße aus Bangkok. Ich bin die nächsten 2 Wochen in Thailand unterwegs. Das bedeutet, ihr seid dabei im Podcast. Das bedeutet aber auch, dass ihr euch vielleicht auch an dieser Stelle an andere Geräusche gewöhnen müsst. Manchmal ist es ein Roller, der vorbeifährt, Menschen, die etwas lauter reden. Die Hotelwände sind nicht so dick hier, das heißt, man könnte einiges hören, aber das gehört dazu. Und das ist auch das Schöne daran, dass ihr überall mit hinreisen könnt. Denn es passiert so viel und wir müssen unbedingt drüber reden. Das Bundesinnenministerium unter Leitung von Alexander Dobrindt hat entschieden, vorerst keine neuen Anträge auf freiwillige Teilnahme an Integrationskursen mehr zu genehmigen. Ja, damit soll Geld gespart werden. Pro Kopf investiert der Staat nämlich mehrere tausend Euro in diese Kurse. Und obwohl für dieses Jahr, also 2026, 1 Milliarde Euro eingeplant ist, hätte das Budget in der Vergangenheit oft nicht ausgereicht. Die Regierung möchte jetzt verhindern, dass erneut zusätzliche Gelder bereitgestellt werden müssen. Von der Entscheidung sind vor allem Menschen betroffen, die keinen dauerhaften Aufenthaltstitel haben. Das sind zum Beispiel AsylbewerberInnen, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder Menschen mit einer Duldung. Zukünftig soll es diese Kurse dann eben nur für Personen geben oder den Personen vorrangig offenstehen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland haben, also die wirklich hier bleiben. ExpertInnen und Verbände kritisieren das. Der Volkshochschulverband zum Beispiel, der geht davon aus, dass in diesem Jahr etwa 130.000 Menschen dann keinen Zugang mehr zu einem Kurs erhalten werden. Kritik kommt auch aus der eigenen Regierung. Arbeitsministerin Bärbel Baas betonte über eine Sprecherin, dass die deutsche Sprache die Grundvoraussetzung für den Arbeitsmarkt sei. Und auch die Integrationsbeauftragte Nathalie Pavlik bezeichnet es als falsch, Menschen den Zugang zu Bildung zu verwehren, während in vielen Branchen Arbeitskräfte fehlen. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass eine fehlende Integration auch langfristig höhere Kosten für die Gesellschaft verursachen könnte. Und auch für die KursträgerInnen hat diese Entscheidung wirkliche Folgen. Viele Einrichtungen, die sagen jetzt nämlich schon, ja, wir haben eine Planungsunsicherheit und wir haben finanzielle Verluste und es besteht die Sorge, dass Personal entlassen werden muss und Räumlichkeiten gekündigt werden müssen, wenn eben Kurse wegen zu weniger TeilnehmerInnen nicht zustande kommen. Kritik, meiner Meinung nach, an dieser Stelle wirklich berechtigt. Es geht weiter mit dem US-Repräsentantenhaus. Dort haben die Abgeordneten nämlich gegen Trumps Zölle auf kanadische Waren gestimmt. Diese hatte er vor einem Jahr eingeführt. Er wollte damit den Druck auf die kanadische Regierung erhöhen, stärker gegen den Drogenschmuggel an der Grenze vorzugehen. Die Entscheidung fiel mit 219 zu 211 Stimmen aus. Und das ist wirklich überraschend, weil die Republikaner in dieser Kammer eigentlich die Mehrheit haben. Insgesamt haben sich aber 6 Abgeordnete von den Republikanern, also aus Trumps eigener Partei, den Demokratinnen angeschlossen und gegen den Präsidenten gestimmt. Ja, und darauf hat Trump dann auch reagiert und angedeutet, dass RepublikanerInnen, die sich den Zöllen widersetzen, bei der nächsten Wahl Konsequenzen spüren könnten. Das nennt man doch mal eine echte Demokratie und Meinungsfreiheit. Ja, er bezeichnet die Zölle als Privileg, das die wirtschaftliche Sicherheit der USA garantiere. KritikerInnen wie der republikanische Abgeordnete Don Bacon, der erklärte, dass Zölle wie eine Steuer für die amerikanischen VerbraucherInnen wirken würde. Ja, und trotz dieser Abstimmung im Repräsentantenhaus bleiben die Zölle vorerst bestehen, weil der Senat noch zustimmen muss. Außerdem gilt als sicher, dass Trump ein Veto einlegen wird. Dennoch sehen BeobachterInnen die Abstimmung als seltenes Zeichen dafür, dass es doch vielleicht ein bisschen innerhalb der Republikanischen Partei nicht so eine wirkliche Einheit gibt und manchmal sich Menschen auch Trump widersetzen können, wenn sie denn wollen. Wir schauen uns noch den sogenannten Save America Act an. Das Gesetz soll die Regeln für die Wählerregistrierung in den USA deutlich verschärfen. Geplant ist, dass alle WählerInnen bei der Anmeldung ihre Staatsbürgerschaft anhand offizieller Unterlagen bestätigen müssen. Dazu müssten beispielsweise ein Reisepass oder eine Geburtsurkunde vorgelegt werden. Trump und seine AnhängerInnen argumentieren, dass das Gesetz nötig sei, um Wahlbetrug zu verhindern und das Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Trump selbst wiederholt immer wieder, dass er Wahlen wolle, bei denen Betrug keine Chance habe. Ja, Wahlrechtsexpertinnen sehen darin jedoch eine Gefahr für die Demokratie. Sie weisen darauf hin, dass es in den USA keine allgemeine Ausweis- oder Meldepflicht gibt. Viele BürgerInnen besitzen daher zum Beispiel keinen Reisepass oder eine Geburtsurkunde. Ja, und laut Untersuchungen des Brennan Center for Justice haben mehr als 21 Millionen AmerikanerInnen keinen einfachen Zugriff auf die geforderten Dokumente. Besonders betroffen sind vor allem ältere Menschen, GeringverdienerInnen und Angehörige ethnischer Minderheiten. KritikerInnen werfen der Regierung jetzt vor, durch diese bürokratischen Hürden gezielt bestimmte Wählergruppen von der Abstimmung auszuschließen. Und in der Opposition wird das Gesetz deshalb auch als eine moderne Form der Wahlunterdrückung kritisiert. Ja, den Zeitpunkt für dieses Gesetz hat Trump auch strategisch gewählt. Der Grund sind die Zwischenwahlen im November, die sogenannten Midterms. BeobachterInnen gehen nämlich davon aus, dass Trump schon jetzt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der kommenden Wahlen streuen will. Er behauptet ohne Belege, dass die Demokraten versuchen würden, EinwanderInnen ohne Papiere wählen zu lassen. Zusätzlich hat Trump die Forderung aufgestellt, die Wahlen in 15 wichtigen Bundesstaaten zu nationalisieren. Er möchte, dass die Regierung mehr Kontrolle über den Ablauf der Stimmabgabe übernimmt. Und nach der US-Verfassung liegt die Organisation der Wahlen jedoch bei den einzelnen Bundesstaaten. Expertinnen sagen jetzt, ja, Trumps Rhetorik könnte dazu führen, dass Eingriffe ins Wahlsystem wahrscheinlicher werden, sollte seine Partei ihre knappen Mehrheiten im Kongress verlieren. Wir bleiben mal bei autoritären und rechtsextremen PolitikerInnen und machen weiter mit der französischen PolitikerIn Le Pen. Le Pen und weitere Parteimitglieder der rechtsextremen Partei Rassemblement National werden nämlich beschuldigt, über viele Jahre EU-Gelder zweckentfremdet zu haben. Konkret geht es um parlamentarische AssistentInnen, die vom Europäischen Parlament bezahlt wurden. Laut Anklage haben diese kaum für die EU gearbeitet, sondern stattdessen Aufgaben für die Partei in Frankreich übernommen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem organisierten System und schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Dazu hören wir auch noch einmal den Anwalt des Europäischen Parlaments.
Das System lief über Jahre und betraf mehrere Millionen Euro. Das ist die Realität dieses Falls. Es handelt sich nicht um einen administrativen Fehler, sondern um das Delikt der Veruntreuung öffentlicher Gelder.
Le Pen hat die Vorwürfe jetzt zurückgewiesen. Vor Gericht gab es sie an, die Trennung zwischen ihrer Arbeit als Abgeordnete und ihren Parteifunktionen sei nicht immer eindeutig gewesen. Ihre Verteidigung forderte zum Abschluss des Berufungsprozesses einen Freispruch. Das Urteil soll im Sommer, voraussichtlich am 7. Juli, verkündet werden. In erster Instanz war Le Pen bereits zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die größte politische Gefahr für sie ist jedoch der mögliche Entzug des passiven Wahlrechts für 5 Jahre. Sollte das Gericht diese Strafe bestätigen, dann dürfte sie bei den Präsidentschaftswahlen 2027 nicht antreten. Aber auch dafür hat die Partei schon eine Lösung. Der 30-jährige Parteichef Jordan Bardella gilt als wahrscheinlicher Ersatzkandidat. Der ist in den Umfragen auch beliebter als Le Pen und anscheinend auch ein aussichtsreicherer Kandidat. Bardella vertritt eine wirtschaftsliberale und gesellschaftspolitisch konservative Linie, mit der er auch klassisch konservative WählerInnen ansprechen möchte. BeobachterInnen sagen jetzt, ja, ein Ausschluss von Le Pen könnte zu internen Richtungskämpfen führen. Viele Funktionäre würden nämlich weiterhin eng mit ihr verbunden sein. Vielleicht schadet es der Partei und dem Rechtsextremismus dann ja am Ende doch. Die Good News. Eine aktuelle Metastudie im British Journal of Sports Medicine zeigt, dass Ausdauersport wie Laufen, Schwimmen oder Tanzen depressive Symptome und Angstzustände deutlich lindern kann. Die Analyse von 63 Studien ergab, dass Bewegung in vielen Fällen sogar genauso wirksam ist wie Medikamente oder auch Gesprächstherapien. Am stärksten wirkten die Einheiten, wenn sie gemeinsam in der Gruppe oder mit TrainerInnen durchgeführt wurden. Ja, soziale Kontakte scheinen dabei eine zusätzliche positive Wirkung zu haben auf die psychische Gesundheit und auch kürzere Trainingseinheiten mit geringerer Intensität zeigten bei Angststörungen bereits positive Effekte. Ersetzbar sind Therapien dadurch natürlich nicht und ein Profi, der einem hilft, ist immer besser, aber wir sehen hier ganz klar, man kann etwas tun und vielleicht ein bisschen mehr begleiten und sich selbst ein bisschen helfen. Das finde ich richtig schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns hier aus Thailand von Koh Samui am Montag wieder. Und ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, mein neues Buch vorzubestellen, wenn der rechte Rand regiert. Vielleicht sehen wir uns auch auf meiner Lesetour. Alle Infos zu dem Buch und zur Lesetour findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bis Montag, denn irgendwas passiert ja wirklich immer.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.